Leben zwischen Dreck und Schönheit. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das so sagen kann. Zugegeben, ein etwas reißerischer Titel. Vielleicht erhöht das die Klickrate bei YouTube. Mal gucken. Also wir sind ja in der Predigtreihe Kirche, die Jesus verkörpert. Und eigentlich hatte ich den Titel im Kopf, die gute Nachricht verkörpern, aber das war mir zu brav. Also Leben zwischen Dreck und Schönheit. Bewusst ein bisschen schwarz-weiß. Die Zwischentöne kommen gleich. Wir sind mitten im Leben. Das ist unser tägliches Erleben, oder? Überall bildet sich Staub und Dreck und Unordnung. Oh Mann. Und eigentlich wollen wir es doch schön haben und eigentlich irgendwie ein bisschen ordentlich und sauber. Wir kämpfen auch zu Hause. Also, wir leben immer irgendwie dazwischen. Und wenn wir nichts tun, wird das Chaos von selbst größer. Und die Staubschicht wird größer und die Flocken fliegen rum. Leben zwischen Dreck und Schönheit. Das ist die Realität des Lebens. Das gilt nicht nur für unser Zimmer oder unsere Wohnung oder unser Haus oder wo auch immer du lebst, sondern auch für unser Herz, für unsere Seele, für unsere Gesellschaft. Wir leben immer zwischen Dreck und Schönheit. Dreck ist das, was wir loswerden sollten. Das, was wir hinter uns lassen sollten. Das, was wir wegputzen sollten. Und Schönheit ist das, was mehr werden sollte, was da sein sollte. Dreck ist in dem Zusammenhang zum Beispiel Lüge, Lästern, Erniedrigung, Neid, Missbrauch, Feindschaft, Gewalt, aber auch schlechter Stress, die kleinen fiesen Kommentare, der arrogante Blick, Gleichgültigkeit. Und vieles andere an Schlechtigkeiten und Sünden, mit denen die Nachrichten und der Alltag uns tagtäglich überschwemmen oder die wir in uns selbst entdecken. Und Schönheit ist all das, nach dem wir uns sehnen. Das, was wir genießen, was das Leben lebenswert macht und die Seele erhebt. Das, was uns Sicherheit gibt und Vertrauen schafft. Freundschaft. Ein wertschätzendes Gespräch, Frieden, inspirierende Kunst, Berührung, Güte, sinngebende Beschäftigung, anderen dienen und eine Freude machen, ein Tanz, Liebe, Hoffnung, Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Anbetung Gottes. Habt ihr gemerkt, was in euch passiert ist, als ich diese Worte gesagt habe? Das sind die Dinge, nach denen wir uns sehnen. Und all das andere wollen wir loswerden. Wenn es so einfach wäre. Macht ihr mal eine Liste mit 4 Spalten. Vielleicht so. Eine Seite für den Dreck und eine Seite für die Schönheit. Und dann schreibst du die Dinge da rein, die in deinem Leben da sind. Außen, ich hoffe, die Kamera vergrößert das ein bisschen, weiß nicht, ja, für euch nicht, aber für die Leute am Bildschirm, ihr habt da einen kleinen Vorteil. Also außen und innen. Und bei der Schönheit genauso, innen und außen. Dreck und Schönheit, beides ist da in unserem Leben. Ich schiebe das mal ein bisschen an die Seite, ich glaube, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ich verstecke die kleine Deko ein bisschen, ich nehme sie nachher wieder weg. Also eine Seite für den Dreck, eine Seite für die Schönheit, die es in unserem Leben gibt, die innen zu finden ist in dir und außen um dich herum zu finden ist, die, für die du was kannst oder für die du nichts kannst. Einfach mal auflisten. Manchmal ist es gut, sich das klarzumachen, was da ist, weil manchmal so viel Dreck um uns rumschwirrt, dass wir die Schönheit nicht mehr entdecken. und übersehen. Und manchmal sind wir so voll Schönheit, dass wir die Augen verschließen vor dem Dreck. Und beides braucht Beachtung. Manchmal ist es gut, wenn jemand uns hilft, Dreck und Schönheit zu erkennen. Und Jesus ist da der beste Helfer. Bitte ihn, dir den Dreck in deinem Herzen und deinem Leben zu zeigen. Die Dinge, die du loswerden willst. Die Dinge, die aufs Kehrblech müssen und ab in die Tonne. Und diese Dinge beim Namen zu nennen. Und bitte ihn, die Schönheit in dir und um dich zu sehen und wertzuschätzen. Paulus hat das erlebt. Er hatte gegen Gott agiert, war ja ein großer Kämpfer für die gute Sache, wie er dachte, und merkte nicht, dass er genau gegen Jesus und gegen das Gute, das Schöne, was Gott in dieser Welt eigentlich ausbreiten möchte, agiert hat, bis er Jesus begegnete und er ihm die Augen öffnete. Und er sagte, denn das ist mir klar geworden, lesen wir in Philipper 3, Vers 8, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Jesus hat Paulus einen ganz anderen Blick auf sein Leben gegeben. Wenn wir Jesus kennenlernen, orientiert sich unser Herz um. Wir erkennen Werte, die wir früher übersehen haben, die wir missverstanden haben oder vernachlässigt haben und entdecken, dass in Jesus alles ist, wonach wir uns sehnen. Ich sage immer, wenn jeder Mensch, der Jesus wirklich kennenlernen würde, würde sagen, du bist das Beste, der Beste, meine Sehnsucht. Du bist der Mensch, nach dem ich mich gesehnt habe, das Gegenüber, nach dem ich mich gesehnt habe. Und es muss unser Wunsch und unser Willen sein, Jesus so klar wie möglich darzustellen, damit Menschen nicht an einer Kopie scheitern, weil wir ihn irgendwie verzerrt und überfordernd dargestellt haben, sondern in seiner vollen Schönheit versuchen darzustellen. Wenn wir Jesus kennenlernen, orientiert sich unser Herz um. Wir erkennen diese Dinge, die das Leben lebenswert machen, die so viel Sinn machen, die so viel Sinn fürs Zusammenleben machen, für meinen inneren Frieden und für den Blick auf die Zukunft. Für Paulus war es sogar so, dass die Dinge, die er früher gefeiert hatte, die er verteidigt hatte, plötzlich nicht mehr wert waren als Dreck. Er bekam ein neues Ziel vor Augen. Nämlich nicht auf diese irdischen Dinge und auf die Erfolge und auf das Ansehen ausgerichtet zu sein, sondern auf himmlische, auf die Dinge, die Jesus wichtig waren und sind. Das Wesen Jesu, die Dinge, die Jesus wichtig waren, füllten plötzlich sein Herz. Und dann sagte er in Philipper 3, 14, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Jesus fördert in uns eine Entschlossenheit, zum Schönen hinzuwachsen. Jesus fördert in uns eine Entschlossenheit, zum Schönen hinzuwachsen. Und dieses Schöne, was seine Quelle in der himmlischen Welt hat, das soll nicht nur uns erfüllen, es soll an uns sichtbar werden und von uns ausgehen. Und alle, die so mit Jesus verbunden sind, dass er sie von innen erneuern darf, dass er ihr Herr sein darf, die lassen miteinander in dieser alten Welt etwas Neues wachsen, nämlich das Reich Gottes. Es ist ein Verbund von Menschen, die eine ungewöhnliche Art zu leben pflegen, eine Art zu leben, die kompromisslos nach dem strebt, was Leben und Frieden bringt. Das war die Blickrichtung Jesu, als er hier lebte. Überall, wo er war, verbreitete er diese Sehnsucht nach dieser Art zu leben und er forderte die Menschen heraus, sich mit nichts weniger zufrieden zu geben und sich darum mit ihm zu verbünden. Folgt mir, forderte er die Menschen auf. Und so war das seine erste Botschaft, diese neue Lebensart, dieses Reich Gottes verkündet hat. Und er hat gesagt, mit mir beginnt es. Und es war seine letzte Lehre, die er mit seinen Jüngern teilte, bevor er wieder in den Himmel aufgenommen wurde. Wir haben es gerade gehört. Während 40 Tagen Apostelgeschichte 1 erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. 40 Tage lang, die letzten Tage seines Lebens hier auf der Erde, nutzte er dafür, immer wieder und immer wieder und immer tiefer und von allen Seiten zu betrachten, was er meinte mit diesem Leben, diesem Reich Gottes. Jesus füllte ihre Schönheitsseite. Wie ein Kanister füllte er immer noch etwas Neues hinein, eine andere Blickrichtung. Er richtete ihren Blick aus, damit sie dieses neue Ziel klar vor Augen hatten, was er ihnen vorgelebt hatte und in ihr Herz gepflanzt hatte. Ein Leben mit einer tiefen Verbindung zu ihm als Herrn und in der Art, wie Gott sich Leben schon immer gedacht hatte. Wir sind ja in der Predigtreihe Kirche, die Jesus verkörpert. Eine Kirche, die Jesus verkörpert, eine Gemeinde, die Jesus verkörpert, hat diese Blickrichtung Jesu, die immer nach dem Schönen strebt, nach dem Lebensschaffenden, die für ihre Freundlichkeit und Fröhlichkeit bekannt ist und nicht für den richtenden Blick, dem man nie genügt und der immer und überall den Dreck entdeckt und betont. Eine Kirche, die Jesus verkörpert, mäkelt nicht einfach rum, wie schlimm die Gesellschaft geworden ist. Sie leidet darunter, aber sie sorgt dafür, dass der Dreck weniger wird und Schönes entsteht. Weil sie den Blick dafür hat, was werden kann. Weil sie die Hoffnung dafür hat, dass es werden kann. Weil sie die Kraft dafür hat, Dinge grundsätzlich zu verändern und Menschenherzen zu bewegen, weil Jesus in ihr lebt. Das geschieht durch ein Kinderangebot, bei dem Kinder die schönste Stunde ihrer Woche erleben. Das geschieht durch Seniorentreffs, die Besucher ermutigen. Das geschieht durch viele andere Angebote, die Menschen Hoffnung und Orientierung geben und sie letztlich auch und natürlich tief für Gott begeistern sollen. Darum ist das unser Motto als Gemeinde. Wir wollen Menschen für Gott begeistern, weil wir Kirche sein wollen, die Jesus verkörpert. Das geschieht auch durch jeden von uns, nicht nur durch uns als Gemeinde, durch jeden von uns, der sich zu Jesus und zur Gemeinde zählt. Denn letztendlich geht es doch immer um die einzelne Begegnung. Geht es doch immer um den einen Menschen, dem ich begegne. Darum ist es bei diesem Leben zwischen Dreck und Schönheit so wichtig, in welche Richtung ich, du wächst. Richtung Dreck oder Richtung Schönheit? Darf ich es mal so krass sagen? Ich möchte das mal ein bisschen veranschaulichen und hoffe, es gelingt mir. Stellen wir uns mal vor, hier lebst du. Bisschen schräg im Wind. Und dein Leben hat seinen Lauf zu einem Ziel, was du erhoffst, aber nicht kennst. Wir werden immer wieder überrascht von dem, was auf uns wartet. Und dann gibt es diesen Dreck. Und dann gibt es diese Schönheit. Und natürlich wollen wir, dass die Schönheit zunimmt. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass da immer eine Menge Dreck ist und wir wollen, dass dieser Dreck abnimmt. Und bei diesem Dreck, da stehen immer wir irgendwie im Mittelpunkt, da geht es immer um uns. Um um das Irdische, um das Begrenzte irdisch, um das, was nach unseren Möglichkeiten möglich ist, um einen Kampf, um Angst, um Sorgen, um Sünde letztendlich auch. Nicht um alles in einen Topf zu schmeißen, aber es geht um diese ganze Seite, die sich, wo der Mensch allein ist und sich mit sich selbst beschäftigt und auf seine eigene Kraft verlässt. Und hier geht es um Jesus als Herrn und sein Reich. Das, was werden soll. Das Reich Gottes. Und wir leben dazwischen. Zwischen Dreck und Schönheit. Und die Frage ist, wachsen wir in diese Richtung? Gucken wir dahin oder gucken wir immer auf den Dreck? Gucken wir immer auf das, was uns ärgert und das, was schwer ist und das, was wir loswerden wollen, uns nicht schaffen? Und wir konzentrieren uns darauf und sind immer damit beschäftigt. Unser Kopf ist voll damit, immer diese Seite. Oder lassen wir uns inspirieren von diesen 40 Tagen, die Jesus bei den Jüngern war. Und lassen die Schönheit in uns groß werden und wollen dahin wachsen. Wie kann das gelingen? Nun, es beginnt natürlich damit, dass wir Jesus in unser Leben lassen. Dass wir uns auf ihn verlassen und erstmal überhaupt den Blick bekommen von ihm für diese Perspektive, was da möglich ist. Und dass unser Herz daraufhin verändert wird und ergriffen wird und gefüllt wird mit dieser Sehnsucht nach Schönheit. Und wir werden merken, wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind, so wie viele von uns, dann ist nicht das Kreuz so nach dem Motto, es erledigt, ist hinter uns, sondern wir merken, je mehr wir Jesus kennenlernen, umso größer wird die Herausforderung, ihm zu folgen, weil wir immer noch ein bisschen Dreck finden, hier und da und in den Ecken. Und letztendlich wird das Kreuz immer größer und die Sehnsucht wird immer größer, Jesus noch mehr kennenzulernen und ihn noch mehr in unserem Herzen zu haben und in unserem Leben. Letztendlich geht es um die Frage, wohin willst du wachsen? Was ist deine Zielrichtung? Was ist deine Blickrichtung? Wohin geht deine Sehnsucht? In diese Richtung oder in diese Richtung? Und hältst du es aus, in diesem Zwischenraum zu sein, der von beidem gefüllt wird? Da ist natürlich noch dieses Blaue überall zu finden. Ja? Aber es soll weniger werden. Und auf der anderen Seite soll das mehr werden. Wir leben zwischen Dreck und Schönheit und es kommt darauf an, in welche Richtung wir wachsen wollen. Und ob das unsere tägliche Sehnsucht ist. Es geht um die tägliche Erneuerung von Herz und Handeln. Und so können wir in jeder Minute des Tages gucken, in welche Richtung wir gerade unterwegs sind und was gerade uns beschäftigt und was gerade mehr wird und was wir ignorieren und was wir eigentlich wollen. Und dann können wir uns immer wieder orientieren, können immer wieder sagen, nein, das will ich ja gar nicht. Ich will diese Worte nicht sagen. Ich will diese Herzenshaltung nicht haben. Ich möchte diese Handlung nicht. Ich möchte mir eine neue Gewohnheit aneignen, weil ich merke, das geht in diese Richtung. Ich will aber in diese Richtung. Das ist ein ganz einfaches Bild. Aber es ist eine Aufgabe, die unser Leben lang dauert. Weil wir immer unterwegs sind zu diesem Ziel und Jesus als Herrn erkennen wollen und ihm immer ähnlicher werden. Ich möchte aus dem Kolosserbrief dazu etwas lesen. Dafür haben wir keine Folie leider, aber ich lese es einfach mal so vor aus Kolosser 3. Da heißt es zu dieser Seite, tötet daher das, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn und Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Mensch, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Das ist eine schonungslose Beschreibung. Und es geht darum, dass wir hier etwas ablegen. Und auf der anderen Seite etwas anziehen. Und zu dieser Seite schreibt Paulus dann ein paar Verse später, Kolosser 3, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer den anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Gott, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben, und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Es geht darum, hier Dinge abzulegen und hier Dinge anzuziehen. Es geht darum, hier Dinge hinter sich zu lassen. Und hier Dinge anzustreben. Und so weiter. Es gibt so viele Worte, gerade in den Briefen von Paulus, wo es darum geht, ganz am Anfang sagt, tötet diese Dinge. Ja? Und hier sehnt euch danach. Es gibt eine ganz klare Sortierung, die wir jeden Tag in unserem Herzen tragen können und die wir auch als Kirche, als Gemeinde immer im Blick haben sollen. Kirche, die Jesus verkörpert, besteht aus Menschen, die das Reich Gottes, diese neue Welt verkörpern, die unterwegs zum Ziel sind. Menschen, die die gute Nachricht verkörpern. Das ist übrigens die Bedeutung des Wortes evangelikal, was in alle möglichen Richtungen ja im Moment missgedeutet wird. Es beschreibt nichts anderes als Menschen, die die gute Nachricht verkörpern. Das sind evangelikale Menschen. Evangelium, die gute Nachricht. Evangelikal, wir wollen diese Nachricht leben. Die gute Nachricht, dass Jesus uns aus dem Dreck retten kann und will und es kann, wenn wir den Dreck beim Namen nennen. Die gute Nachricht, dass er all unseren persönlichen Dreck, unsere Schuld mit ans Kreuz genommen hat, damit sie uns nicht mehr zum Verhängnis wird. Die gute Nachricht, dass er uns vergibt und uns als Kinder Gottes in seine Familie aufnimmt. Die gute Nachricht, dass er das Schöne in uns sieht und wachsen lassen will durch seine Kraft und seinen Heiligen Geist. Die gute Nachricht, dass er mit uns diese Welt zu einem schöneren Ort machen möchte. Ist das unsere Sehnsucht als Menschen und als Gemeinde, diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen? Dort, wo du lebst, dort, wo du arbeitest, möchtest du diesen Ort zu einem schöneren Ort machen? Durch das, was von dir ausgeht, was du beitragen kannst, was du beeinflussen kannst? Möchtest du, dass das dort passiert, wo du lebst? Du bist Gottes Werkzeug dafür. Es kann geschehen, nicht weil du dich anstrengst und pink anmalst oder so, sondern weil Gottes Geist durch dich in diese Welt hineinwirken möchte, weil es seine Sehnsucht ist, dass das passiert. Und wir sind seine Werkzeuge dafür. Trau es dir zu, erwarte es. Erwarte die Situation, in denen Gott dir die Möglichkeit gibt, Gutes zu tun, auszustrahlen, zu sagen, zu ermutigen, zu versöhnen, zu beschenken. Aber Kirche, die Jesus verkörpert, besteht aus Menschen, die sich durchaus bewusst sind, das Ziel noch nicht erreicht zu haben. Wir können nicht hochnäsig durch die Gegend laufen und sagen, wir haben übrigens die Wahrheit und wir kennen und können die auch und können euch das mal erklären. Das sollte nicht das sein, was von uns ausgeht. Paulus hat es für sich persönlich ganz klar gesagt in Philipper 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, aktiv Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus ist da ganz ehrlich und ganz realistisch. Das dürfen wir auch sein. Wir sind auf dem Weg, wir wollen. Und manchmal können wir nicht. Manchmal scheitern wir, manchmal merken wir, oh Mann, das war aber jetzt Dreck. Kehrblech raus, zack, zusammenkehren, ab in die Tonne und Blick auf die Schönheit werfen. Paulus ist ehrlich und realistisch. Es gibt noch oder immer wieder Dreck in seinem Leben. Er will da nichts schönreden oder den Teppich kehren. Er ist noch auf dem Weg und das sagt er. Aber er will von diesen Dingen Besitz ergreifen. Er will davon gefüllt werden. Er will es sich zu eigen machen. Er will das neue Leben in Jesus sich zu eigen machen und es anderen empfehlen. Damit macht er genau das, wozu Jesus seine Jünger berufen und ausgesendet hat und wozu er uns ausrüstet und aussendet. Haben wir gehört in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, was nichts anderes heißt, als das zu leben und von sich ausgehen zu lassen. Zu sagen, ja, es gibt diese gute Nachricht, es gibt einen Ausweg aus dem Dreck, der dich umhüllt und aus dem du meinst, nicht rauskommen zu können. Doch, es gibt eine gute Nachricht für diese Welt. Es gibt genug, was uns beschwert, und sei es ein Virus, sei es die Klimakatastrophe, all das sind fürchterliche Dinge. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und es ist unser Job, das zu sagen und zu leben. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Gott macht es nicht klein. Gott macht nicht nur so ein bisschen, so eine Ecke, so ein Schaufenster, wo alle gucken dürfen, wie schön es sein könnte. Nein, er will es auf der ganzen Welt haben. Er will diese Welt mit Schönheit überschwemmen. Dieses Leben zwischen Dreck und Schönheit müssen wir nicht aus eigener Kraft bestreiten. Der Heilige Geist, also dieser Kraftgeber, der auch Jesus erfüllte, will und wird uns ausrüsten, in dieses neue Leben hineinzuwachsen und Menschen von der Schönheit Gottes zu begeistern. Und wenn du es noch nicht bist, dann komm dazu, zu Jesus, dem Erneuerer und Erretter deines Lebens. Leg dein Leben in seine Hand. Und erwarte, dass Schönheit sich in deinem Herzen ausbreitet. Auch da, wo es noch weh tut gerade. Auch da, wo du nur schwarz siehst. Jesus kann alles neu machen. Und alles beginnt mit der Frage, wohin du wachsen willst. Wohin willst du wachsen? Willst du überhaupt wachsen? Wohin willst du wachsen? Und es beginnt mit der Bereitschaft, täglich in Herz und Handeln erneuert zu werden. Denn wie gesagt, wenn wir nichts tun, kommt Staub, Dreck und Unordnung von ganz alleine. In deinem Haus und in deinem Herz. Lass uns die gute Nachricht verkörpern, als Einzelne in unserem Umfeld, bei Familien, Freunde, Kollegen, in deinem stillen Kämmerlein. Und als Gemeinde hier vor Ort. Lass uns die Welt zu einem schöneren Ort machen. Lasst uns Jesus und seine Schönheit bekannt machen. Wollen wir das machen zusammen? Ich freue mich drauf. Tag für Tag.